Es macht einen Scheißunterschied, ob das Kind aus gutem Elternhaus, hochkultiviert oder aus der Gosse kommt. In dem Moment, wo wir die Menschen respektieren und auf Augenhöhe betrachten und behandeln, spielt das alles gar keine Rolle mehr.
Ich glaube, für die Studierenden ist immer total erstaunlich zu sehen, dass ich gescheitert bin. Mal um Mal um Mal.
Wenn ich bewusst über mein Selbst bin, ne, muss ich auch nicht den ganzen Tag den Selbstbewussten spielen.
Ich kann nichts sagen oder spielen, was ich nicht empfinde. Es geht einfach nicht.
Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling in front that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.
Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, einem Podcast, in dem wir uns mit Klassik unterhalten. Wir sind Elisa Erkelenz
und David Maria Gramse und wir haben diese Folge live aufgenommen beim Mozartfest in Würzburg mit der Geigerin Caroline Wiedmann und dem Streetworker Burak Caniperk. Die beiden haben sich dort zum ersten Mal getroffen und wie ihr gleich hört, war das eine sehr, sehr schöne Begegnung.
Wir haben zusammen über Haltung gesprochen, über Systemrelevanz, über Probleme auf der Straße und auf der Bühne und wie man damit umgeht, ob mit Körpersprache, Entzug oder Beta-Blockern. Wir haben auch darüber gesprochen, warum sie das machen, was sie machen, auch wenn es manchmal sehr schwer ist und inwiefern die richtige Haltung dabei hilft.
Das ist dann auch die letzte Folge der ersten Staffel, bevor es nach einer kleinen Sommerpause weitergeht mit Des Pudels Kern. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback und eure Anregungen.
Und jetzt viel Spaß beim Hören von Des Pudels Kern mit Caroline Wiedmann und Burak Caniperk.
Herzlich willkommen bei Des Pudels Kern, heute zum Thema Haltung und live aus Würzburg vom Mozartfest. Mit der Geigerin Caroline Wiedmann und dem Streetworker Burak Caniperk. Herzlich willkommen.
Wir wollen das Thema Haltung aus verschiedenen Richtungen angehen, einmal von innen nach außen, aber auch Verbindungen aufmachen zwischen Klassik und Straße.
Caroline Wiedmann ist Geigerin und Professorin an der Leipziger Musikhochschule, spielt international als Solistin mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, das ist so der Rolls-Royce der großen Orchester. Wir machen beim Pudel immer gerne so Auto-Analogien auf. Und sie hat ein großes Herz für die zeitgenössische Musik und arbeitet so auch seit vielen Jahren mit sehr, sehr spannenden Komponisten zusammen.
Burak Caniperk lebt in Berlin. Er ist Sozialarbeiter mit heftiger Vergangenheit. Er ist Hip-Hop-Moderator bei TV Straßensound und er macht den sehr erfolgreichen Podcast Gib mir den Stoff.
Ihr begegnet euch ja jetzt zum ersten Mal hier und wir dachten, wir können vielleicht mit der Frage anfangen, was eigentlich der Stoff ist, der euch beide gerade beschäftigt.
Beginn mal du, dass ich nachdenken kann.
Der Stoff, der mich beschäftigt, ja. Also kein Stoff, den ich in meinen Hosentaschen habe, auf jeden Fall. Das ist schon mal sicher. Stoff, der mich beschäftigt. Also ich bin Sozialarbeiter geworden, weil ich gegen Ungerechtigkeit kämpfen wollte, weil ich einfach sehr viel Ungerechtigkeit erfahren habe an mir selber, viel Rassismus erlebt habe in der Kindheit, in der Jugend, als hessischer Bub. Ich bin in Aschaffenburg geboren und in Hessen aufgewachsen, das ist ja quasi die Grenze zu Hessen. Ich habe mich eigentlich immer als jemand von hier gefühlt, ne? Bis mir halt irgendwann das erste Mal meine Lehrerin, später mein Lehrer, später Menschen in der Ausbildung, Leute aus den Kreisen, in denen ich unterwegs war, mir das Gefühl halt gegeben haben, hey, du siehst anders aus und deswegen behandelt man mich halt auch anders. Ne? So. Und als ich das in der Kindheit und in der Jugend halt sehr stark gespürt habe, habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, wenn ich groß bin, möchte ich was ändern. Ne? Und habe gesagt, ey, wie kann ich am besten was ändern? Habe ich mir Gedanken gemacht. Dann ist mir eingefallen, am besten hilfst du doch denen, die auf gut Deutsch die gleiche Scheiße durchmachen müssen wie du, nämlich Jüngere, ne, die einfach auf dem Weg sind, auf dem ich bin oder war. Und zwar alles Zufall, beziehungsweise ich glaube nicht unbedingt an Zufälle, aber es war auf jeden Fall kein Plan dahinter, dass ich Sozialarbeiter werde und irgendwie an die Hochschule gehe und so. Und wollte auch eigentlich nie studieren und dann irgendwie das machen. Das hat sich alles so ergeben, einfach um aus der Scheiße zu kommen, in der ich gelebt habe. Weil ich bin in Hanau groß geworden. Hanau kennt man heute wegen dem schlimmen, tragischen Anschlag vor einigen Jahren. Aber was man zu Hanau auch sagen kann, ist, die Menschen sind einfach, die Menschen kämpfen um das Mindeste. Viele, viele Freunde von mir erzählen immer, dass sie genauso eine schwierige Kindheit hatten wie ich. Ich kenne die Menschen dort und ganz hoher Migrationsanteil. Neben Hanau liegt Offenbach. Offenbach liegt 2 Kilometer von Frankfurt am Main. Und wir sind halt alle irgendwie so in diesem Zwiespalt groß geworden, irgendwie was werden zu wollen und was schaffen zu wollen, aber irgendwie andere Startbedingungen zu haben als andere. Ja? Ob das wegen den schwarzen Haaren ist, und ich will jetzt wirklich in keine Opferrolle und sagen, oh, bei uns ist alles so schlecht. Ganz im Gegenteil, wir haben auch Verantwortung und auch gewisse Vorteile, aber
beides
wahrscheinlich. Aber es war so für mich der Anreiz, einfach aus dem, was ich gesehen habe, zu sagen, hey Burak, wenn du groß bist, und jetzt bin ich groß, ich bin 1,90 groß, ja, dann hilfst du den ganzen Menschen, die es genauso schwer haben. Und ich mache da keinen Unterschied zwischen Jungs mit türkischem Migrationshintergrund, Mädels mit arabischem Hintergrund oder Menschen aus deutschen Familien, das ist mir alles scheißegal. Und dieser Glaube an das Gute und einfach dieses moralisch-ethische dazu ist mein Stoff, der mich halt einfach durchs Leben befördert, so ein bisschen. Ne? Ja.
Der Stoff, der mich beschäftigt, ist schon seit sehr, sehr langer Zeit Musik, weil ich sie schon so früh geliebt habe und immer noch mal anders lieben gelernt habe, jetzt in den Pandemiejahren noch mal völlig anders kennengelernt habe und noch mal ganz neu lieben gelernt habe. Und jetzt einfach hoffe, dass wir wieder Konzerte machen können, wo dieses Trauma auch überwunden werden kann, auf unserer Seite als Interpreten, Interpretinnen, auch auf der Seite des Publikums, wo ich auch immer wieder höre, das tut so gut, wieder Live-Musik zu hören. Also ich weiß einfach um die Bedeutung dieses Live-Moments so viel mehr, als es noch vor 2-3 Jahren der Fall war, wo ich den Live-Moment oft auch gefürchtet habe und finde das jetzt eine unglaublich intensive Zeit, weil ich so viel reflektiere. Davor habe ich einfach mal meinen Alltag gelebt und wollte es immer noch besser machen, hatte immer neue Herausforderungen mir selber gesetzt oder die Musik hat sie mir auch geboten natürlich, das, was geschrieben ist, eben zu interpretieren. Aber jetzt stellen sich nochmal ganz, ganz andere Fragen, welche Rolle ich überhaupt spielen kann. Und da ich eben auch Professorin bin, stellt sich für mich auch die Rolle, wer kann ich sein für meine Studierenden? Die sind ja auch durch die Hölle gegangen jetzt in den letzten paar Jahren. Wie kann ich die bestärken, dass die Musik immer noch eine Berufung und ein Beruf ist? Und dass wir nicht, weil wir Angst haben davor, dass uns niemand mehr hören will und dass wir nicht systemrelevant sind, dann doch die Bankerlehre machen.
Systemrelevanz ist ja für dich auch ein Stichwort gewesen, ne? Und die Pandemie für dich auch so ein Einschnitt, ne?
Das nagt, das Wort, auf jeden Fall, ja, 100%. Vor 2 Jahren, zu Beginn der Pandemie, habe ich einen Anruf von meinem Chef bekommen, der zu mir gesagt hat, Burak, du brauchst heute nicht arbeiten zu gehen, bleib einfach daheim, weil wir noch nicht wissen, ob wir sozialrelevant genug sind, systemrelevant genug sind, um arbeiten gehen zu dürfen aufgrund der Pandemie und etc. pp. Da war auch alles neu und keine Ahnung und was der Chef sagt, wird da erstmal gemacht. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich da auf inneren Widerstand und auch mein Ego gespürt habe. Ne? Ein auf, bin ich nicht wertvoll genug, ist das, was ich tue, nicht wertvoll? Wisst ihr überhaupt, was ich mache? So ein Hass auf die da oben bekommen, ne? Von wegen so von unten, so bleib zu Hause, dein Job macht eh keinen Sinn und so. Und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist und ob die Menschen da draußen wissen, was wir machen und so. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal gegründet, eben Gib mir den Stoff, wo ich versucht habe, erstmal zu erklären und ein Gesicht zu zeigen, hey, wir sind sozial arbeitende Menschen und das, was wir tun, ist verdammt wichtig. Auch wenn das jetzt nicht vielleicht das Wichtigste der Welt ist, ja. Aber es hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und eine absolute Relevanz auch in diesem System. Und das wollte ich halt einfach durchkloppen mit so auf meine Art und Weise.
Was hat sich bei dir verändert in der Pandemie? Deine Haltung?
Ich könnte das eins zu eins unterschreiben. Vielleicht haben viele sich so gefühlt, aber wir werden ja immer als die oben betrachtet, ne? Und ich hatte es eben auch so das Gefühl, dass ja, ihr seid ja jetzt nicht wichtig, euch braucht man nicht. Auch weil wir nicht mal erwähnt wurden. Also ignoriert zu werden, überhaupt nicht erwähnt zu werden als etwas, was so vielen Leuten so viel gibt. Nicht monetär, das ist mir völlig klar, aber ich bin so richtig trotzig geworden und habe wirklich gedacht, natürlich bin ich systemrelevant, nicht weil ich so toll bin, sondern weil diese Musik so toll ist und weil ich etwas geben kann, was so wertvoll ist und wieso wird das nicht anerkannt. Aber ich glaube, es haben sich ganz viele gefühlt. Wir waren längst nicht die einzigen Berufe, die einfach ignoriert wurden.
Aber Systemrelevanz ist ja auch so ein bisschen technischer Begriff. Ich kann leichter ein Jahr ohne Mozart auskommen, wahrscheinlich als ohne Polizei. Aber es steckt ja dennoch in der Perspektive drin. Also mir ist total hängen geblieben, was Angela Merkel irgendwann mal gesagt hat, als es darum ging, die Steuern für Reiche zu erhöhen. Da hat sie gesagt, das hieße ja, die Leistungsträger der Gesellschaft zu bestrafen. Mhm. Wortwörtlich.
Ich weiß.
Und da habe ich gedacht, wow.
Ja. Wie Leistung gemessen wird und wie der Mehrwert für die Gesellschaft gemessen wird. Und das ist bei dir so übel wie bei uns. Nur, dass wir natürlich in der Kultur öffentliche Gelder bekommen, das ist eine völlig andere Situation. Deshalb haben wir uns aber auch nicht getraut, irgendetwas zu sagen oder zu widersprechen, weil wir hängen ja am Tropf. Und das hat mich auch unglaublich fertig gemacht in dieser Situation, nicht auch schimpfen zu dürfen. Und was mich am meisten gestört hat, dass in der Zeit, wo man schon in der Kneipe wieder sein durfte ohne Maske, wo alles schon wieder möglich war, wo Fußballspiele möglich waren mit 20.000 Leuten, am gleichen Abend musste ein Livestream in der gleichen Stadt stattfinden, weil da angeblich die Infektionsgefahr viel höher ist. Und ich möchte überhaupt nicht verharmlosen, die Infektionsgefahr. Und das war ja eben eine schwierige Diskussion. Aber es hat bei mir sehr vieles auch in Frage gestellt, wer kann ich sein in der Gesellschaft? Oder in einer Gemeinschaft, wie wir sie sind, in einem Konzert oder in einem Format, wo wir Musik machen oder hören oder empfangen.
Ja, und man muss auch noch sagen, bei aller Bescheidenheit, das ist ja nicht nur Musizieren und Musik oder die Leidenschaft oder das Helferische und das Gutmenschsein. Also wir reden hier von einem riesen Industriezweig, ne? Was man ja deutlich gespürt hat, dass wenn die Musikbranche, die Veranstaltungsbranche, das alles, was damit zusammenhängt, es hat ja einen Rattenschwanz, wie es den Menschen auch wirtschaftlich einfach ging. Und ich selber bin in der Musikindustrie tätig und ich habe mitbekommen, wie, also es ist ja nicht nur der Künstler oder die Künstlerin, die auf der Bühne steht, das Ganze drumherum, das, was organisiert werden muss, die ganze Technik, das Ganze, alles drumherum, das ist ja alles den Bach runtergegangen. Und diese Menschen sind verzweifelt und ich glaube, in der Pandemie gab es Anstiege von häuslicher Gewalt, von Depressionen, von psychischen Erkrankungen, wie lange nicht mehr in der Bundesrepublik und das alles in einem Jahr. Also sehr kurzfristig und ich habe mir gedacht so, das ist ja eben nicht nur ein bisschen helfen oder Musik machen und ein bisschen Hobby und so, sondern das ist, man lebt ja davon. Ne? Das ist ja auch etwas, was auch die Gesellschaft trägt ein Stück weit und nicht nur eben die Big Player.
Ja. Und es ist eben auch nicht nur das Hören, wie kann ich hier zu Hause am Stream auch. Es ist doch dieses gemeinschaftliche Erlebnis, was so schön ist. Also als man es dann wieder durfte, habe ich das so stark empfunden. Auch im Publikum übrigens. Also wenn man dann wieder ein symphonisches Werk hört, mit allen Stimmen, die nicht jetzt 50 Meter auseinander sitzen müssen, wenn sie zusammen eine Linie spielen, Bläser, die zusammen atmen wollen, müssen weit auseinander sitzen. Als das endlich wieder so ein bisschen normalisiert war, das hat meiner Seele so gut getan und da kam mir das existenziell Wichtige der Musik so zu Bewusstsein. Für mich selber, vielleicht ist es den anderen wurscht, aber das ist mir dann auch wurscht.
Ist ja auch eine Frage der Haltung vielleicht zu dem, was ihr macht, oder? Hat sich das verändert für euch in der Pandemie? Ist es stärker geworden, das Gefühl?
Das Gefühl der Haltung in so grundsätzlich zum Job? Mhm. Naja, es ist einem schon aufgefallen, wie man zu seinem Beruf steht, wenn man merkt, ob man ihn machen darf oder nicht. Ne? Wie wichtig das eigentlich für einen selber ist, wie wichtig das aber auch für die Gesellschaft ist. Ne? Und man erkennt natürlich auch seinen eigenen Wert als Mensch, weil gerade hier in Deutschland wird Anerkennung mit Geld gemessen. Ich glaube, da sind sich zumindest die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sehr einig. Du bist das wert, was du am Ende des Monats auf dem Konto hast. Und auch wir hier, wenn man sich kennenlernt, wird immer gefragt, was machst du? Und keiner fragt nach meinem Hobby oder wie es meinen Eltern geht oder wie oft ich zum Friseur gehe, sondern was machst du
und
was
arbeitest du? Fragen wir auch gleich.
Ne? Und, das, ja, und das ist halt immer so ein bisschen der Wert, woran wir gemessen werden. Ne? Und für mich war meine Haltung auf jeden Fall zu sagen, okay, also ich werde euch jetzt so zuballern mit meinem Job, dass ihr, ich zwinge euch auf die Knie vor Hochachtung vor mir, weil offensichtlich reicht es mit netten Worten und Jugendlichen helfen und durch die Straßen ziehen und Gutes tun nicht. Da muss man es halt 10-mal sagen und sehr ausdrücklich sagen. Und ich habe, wie gesagt, da ein bisschen mit meinem Ego auch zu kämpfen gehabt.
Ja, ja, das hat dein Beruf ja auch bekannter gemacht, deutlich, deutlich bekannter. Wir haben uns auch gefragt, wie viele eigentlich genau wissen, was so ein Streetworker eigentlich macht oder was Leute für ein Verhältnis zur Klassik haben, sind dafür mal in die Würzburger Innenstadt gegangen und haben mal ein paar Stimmen zu dem Thema eingeholt.
Mit klassischer Musik verbinde ich meine Frau, weil die hört sehr gerne klassische Musik. Ich kann es nicht hören, tut mir leid.
Jo, Egmont, sehr geiles Stück von Mozart. Der türkische Marsch, auch sehr geil.
Ja, wem es gefällt, der soll es hören.
Ich habe oft klassische Musik in meinem Studium gehört, weil ich kann einfach arbeiten, aber trotzdem also auf meine Arbeit konzentrieren und nicht nur an die Musik.
Klassische Musik,
die sind sehr, sehr wichtig. Ich habe sie schon bei der Arbeit beobachtet. Die kennen ihre Leute und sie sind sehr gut. Brauchen wir.
Ich würde sagen, vor allen Dingen sehr, in Anführungsstrichen, regelkonforme Musik. Also sehr klischeehaft komponiert.
Niederschwelliges Angebot für vornehmlich junge Menschen, die eventuell Hilfe brauchen.
Der sozialen Arbeit. Entspannung, Ruhe, Thoughtfulness.
Aber das war jetzt gar nicht durchmischt. Ich habe mich da schon ein, zwei Mal wiedererkannt. Also
ehrlich gesagt haben wir zwei haben wir getauscht, weil das so toll gepasst hat.
Haben wir erkannt.
Ja, zu Streetwork, zu der Frage, was macht eigentlich ein Streetworker, kam das raus.
Naja, dass man auf der Straße Menschen anspricht, wahrscheinlich so Promoter-mäßig vielleicht sogar. So entweder an einem Stand, dass man halt Menschen anspricht, je nachdem, um welches Thema es geht. Die versucht da irgendwie dran zu binden oder halt Flyer verteilt.
Der Streetworker ist für die Leute auf der Straße da.
Straßenkehrer.
Helfende Personen, die helfen.
Also sozusagen so ehrenamtliche Arbeit.
Und wenn du genau über das Wort Streetworker fragst, dann das geht in die Richtung Prostitut und ich weiß, also Frauen, die auf der Straße arbeiten, vor Sexarbeiter.
Ja, wie geht's euch damit? Was nervt am meisten?
Straßenstrich, Promotion, Straßenfegen, Kern. Alles außer das, was man wirklich macht, Herr Bruder.
Aber tatsächlich. Wie bei der Klassik, wohlfühlen, regelkonform,
ja, Entspannung. Genau.
Ist doch eigentlich auch ganz schön, in so einem Klassik-Kontext hier mal zu merken, dass es andere gibt, die noch schlechter dran sind. Ne?
Ihr müsst euch nicht prostituieren vor eurem Beruf, ja, offensichtlich.
Doch, natürlich. wir kehren auch die Straßen.
Auch, okay. Ja,
interessant. Ja, aber ich bin mir dessen schon bewusst, dass das vielleicht die Mehrheit der Leute ist, die so denkt. Das ist ja auch kein Problem. Ich habe damit kein Problem.
Sind es beides Ghettos auf eine Art? Ist das ein Problem?
Liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Also wenn man das als Ghetto bezeichnen will. Also für mich ist Ghetto was anderes auf jeden Fall. Für mich ist Ghetto, wenn man, also bei allem Respekt zu allem, aber musizieren und Musik und Leidenschaft und hinter Leidenschaft hinter sein, muss man sich halt auch leisten können. Und der Passion hintergehen zu können, das zu machen, was das Herz schlägt, ist gar nicht so einfach, wenn der Magen knurrt. Und man vielleicht auch einfach gar nicht in der Welt lebt, wo das reinpasst. Ich behaupte aber, dass es jeder machen darf, kann und sollte. Aber die Realität spricht anders. Also musizieren, ob das klassische Musik ist oder was auch immer, muss man sich erstmal leisten können. Und das ist Ghetto auf jeden Fall. Und ich bin ja jetzt auch nicht der Pressesprecher von irgendwie der sozialen Arbeit oder so. Aber ich kann euch
auf dem Weg.
Aber ich weiß, wie es auf der Straße abläuft. Und alle wollen es machen. Also niemand wird Nein sagen. Das Gespräch hatten wir vorhin, ne? Ob du irgendwie krasser Typ bist aus irgendeiner wilden Ecke oder aus gutem Haus. Wenn du einem Kind oder einem Jugendlichen sagst, hey, komm, wir machen Musik zusammen, so, das ist der gemeinsame Nenner. Der eine will vielleicht rappen und Beatbox und Beats und hast nicht gesehen und die andere mag vielleicht Klavier spielen oder was auch immer, aber man wird schnell Brücken bauen können. Nur der Unterschied ist, das eine hört dann beim Hobby auf, weil dann irgendwas im Leben kommt und sagt, ey, lass mal jetzt den Kinderkram, du musst Familie ernähren, Musik kannst du auf YouTube hören beim Schlafen gehen und dann ist gut. Und die anderen können es sich halt leisten und können halt sagen, hey, ich habe Familie, ich habe einen Background, ich habe gewisse Ressourcen und deswegen ist es schön und deswegen mag ich das. Und das ist natürlich unfair, ja, also es sollte ja eigentlich eine Ressource sein, an der sich alle bedienen können. Aber das ist nun mal die Realität und das finde ich schon Ghetto, ja, auf jeden Fall, wenn man aus einer Welt kommt, wo man das, was man gerne machen wollen würde, sich nicht leisten kann, weil das Leben einfach dem im Wege steht.
Ja, aber da möchte ich dieses wunderbare Projekt erwähnen, das in Venezuela stattgefunden hat, Sistema, wo jedes Kind im Land ein Instrument bekommen hat. Was das bedeutet hat, und zwar vom Staat. Ne? Und jedes Kind hat sich ein Instrument aussuchen dürfen. Das finde ich den Wahnsinn. Und was es mit der Gesellschaft gemacht hat, wurde gut dokumentiert. Da wurden so viele Kinder gefunden, die ein Riesentalent haben, die aber aus ärmlichsten Verhältnissen, und das ist noch viel ärmlicher als das, von was wir hier sprechen, gekommen sind. Ich kenne sogar einige, die es bis zu den Berliner Philharmonikern geschafft haben, aber wirklich auf der Straße gelebt haben und dann ein Instrument gefunden haben, was sie geliebt haben. Kamen tolle Lehrer vorbei, auch inspirierende Persönlichkeiten. Diese Orchester haben gespielt mit viel zu großer Besetzung. Aber es klang teilweise auch wie Kraut und Rüben, aber diese Freude zu sehen, die Musik unabhängig von irgendeinem Luxus machen kann. Aber das müsste politischer Wille sein. Da sind wir schon wieder.
Das nennt sich ja Förderung auf gut Deutsch.
Richtig, ganz genau.
Wobei ich sagen muss, zu dem, was du jetzt gesagt hast, bin ich voll bei dir und ich fände es super, wenn das politisch dein Interesse wäre. Aber ein System, wo von Tausenden und Tausenden eine in die Philharmonie schafft, oder ne, der Neymar, bekannter Fußballspieler, kommt auch aus dem Slum aus Brasilien. Aber ein System, wo es von Hunderttausenden nur einer schafft, und dann wirklich, aber respektvoll einer schafft. Oder meinetwegen eine ganze Handvoll.
Aber auch die nicht Musiker geworden sind, haben enorm viel mitgenommen. Also du musst ja nicht sofort Musiker werden oder es schaffen. Was heißt schaffen? Es hat jedes Kind Noten lesen gelernt. Das bedeutet dir im Rest deines Lebens auch etwas.
Voll.
Und deshalb finde ich das eben unabhängig von der Erfolgsquote oder dem Berechenbaren wiederum, der hat es dann dorthin geschafft, einfach fände ich es so wichtig, weil es ganz viele Konflikte auch lösen würde, die man auf der Straße sonst austragen würde.
Bin ich ganz bei dir. Also ich bin hier nicht kontra. Ich finde,
aber es ist leider in der Kulturnation Deutschland nicht gewollt, offenbar. Also ich sehe das so extrem, ich mache so ein Projekt, Rhapsody in School heißt es. Da gehe ich immer, wenn ich irgendwo ein Konzert spiele, gehe ich am Morgen danach in eine Schule. Und teilweise in unglaublich privilegierten Gegenden, wo in Speyer, im musischen Gymnasium, ich gefragt werde, welche A-Seite ich benutze. Und so hat mich riesig gefreut, dass es sowas gibt in Deutschland. Aber eben auch in Berlin, in Marzahn, in der Schule, wo noch kein Kind eine Geige gesehen hat. Und das treibt mich um, ehrlich gesagt. Weil ich denke, die Begabungen sitzen doch genauso hier wie dort. Aber sie bleiben unentdeckt. Und das ist für unser Land eigentlich eine katastrophale Ressourcenverschwendung.
Nicht nur die Begabungen sitzen hier und dort, sondern auch die Probleme sitzen hier und dort und sind ja auch nicht immer nur von materiellem Wohlstand abhängig. Du arbeitest ja in Charlottenburg, ne?
Ja.
Nicht in Neukölln.
Ja, es ist aber auch ein Trugschluss, dass in reicheren Gegenden weniger los ist. Also nur weil da eine Straße voller Nobelboutiquen ist und ein teures Hotel, heißt es nicht, dass es da Menschen gibt, die es auch sehr schwer haben. Und man darf auch nicht vergessen, also Neukölln ist ein Katzensprung nach Charlottenburg, da bist du mit dem Auto irgendwie in 20 Minuten oder mit der Bahn. Und also das die Gegend, wo man herkommt, ist nicht der einzige Faktor für das Entscheidende, wie deine Zukunft aussehen wird. Es gibt genug Menschen, die kommen aus gutem Elternhaus, die landen im Knast. Es gibt auch genug Leute, die kommen aus reichem Elternhaus, die landen im Knast oder werden abgeschoben oder sonst was. Und andersrum natürlich auch. Das sind noch ganz andere Faktoren. Ja? Da geht es um ganz andere Werte, da geht es um Liebe, da geht es um Anerkennung, da geht es um Nachhaltigkeit. Ne? Ich meine, das eine ist ein Talent zu finden. Und ich bin mir sicher, jedes Kind auf dieser Welt hat ein Talent. Aber es geht um die nachhaltige Förderung. Und da machen wir Altersgrenzen. Ne? Ich meine, klar, gibt einem 5-Jährigen eine Violine oder gibt einem 8-Jährigen ein Klavier, es wird Spaß haben. Aber die Frage ist, spielt es mit 18 das Instrument immer noch? Ja? Und kann es das überhaupt spielen, wenn es irgendwie sich um die 3 Geschwister kümmern muss, 10 Jahre lang? Ne? Und da sind wir nämlich beim Punkt der Chancengleichheit, der Nachhaltigkeit, dieses ganzen Pots, was wir Ressourcen nennen. Und da ist es relativ egal, ob man aus Neukölln, Charlottenburg oder sonst wo kommt. Wenn das nicht gegeben ist, hat man eben zu kämpfen und es erschwert die Geschichte, wenn die Gegend, wo man herkommt, dann noch obendrein ein Brennpunkt ist und man außer Hochhaussiedlung nichts anderes kennt. Ja.
Musikhochschulen können ja auch Brennpunkte sein, wenn man sich so mal den Drogenkonsum anguckt, der ja sehr präsent ist, wie man weiß. Also keine Partydrogen, falls das jemand dachte.
Also ich höre das auch, aber bin noch nicht persönlich damit in Berührung gekommen. Ich habe nur mal gehört, dass wirklich ein Lehrer tatsächlich einer Studentin geraten hat, als sie gesagt hat, ich habe einfach so Lampenfieber, ich bin so nervös, was soll ich denn tun? Dann schmeißt der ein paar Beta-Blocker rein. Ne? Und ich auch dachte, so als Professor finde ich das unglaublich bedenklich. Ja?
Aber gibt das, es so viel aber Angst, wo es herrührt, oder woran liegt das?
Genau. Wo es herrührt, ist natürlich Bühnenangst, denke ich mal, und eine Drucksituation, in der man sich fühlt als Musiker. Das ist omnipräsent, würde ich sagen. Darüber wurde früher nie gesprochen, jetzt kommt es langsam ein bisschen in Gang. Es ist ein großes Tabuthema.
Die Bühne ist ja auch kann ein sehr gefährlicher Raum sein. Zumindest kann man das so empfinden.
Wie die Straße auch, ja.
Ja, ich denke auch, dass es bei unserer klassischen Ausbildung halt so früh um Beurteilungen geht, also wo man eigentlich als Kind noch nicht so bereit dafür ist oder vielleicht ändert sich das jetzt auch gerade in der Pädagogik, aber dass bei Kindern eben schon ganz früh, das erinnere ich mich selbst bei mir auch noch, das ist nicht gut genug, hier ist der Fehler, hier ist der Fehler und das bleibt uns allen als Kopfkino, habe ich gestern mit William auch gesprochen, was in unseren Köpfen abgeht, wenn wir dann auf der Bühne sind, das sind all die Sprüche, die wiederkehren und damit muss man sich dann auseinandersetzen als junger Mensch, wenn man zu studieren beginnt. Jetzt sind nur noch die Leute, die sich darauf spezialisieren. Oh Gott, an meiner Schule war ich vielleicht mal die Beste, jetzt sind hier lauter Leute und jung musiziert habe ich gewonnen, aber jetzt sind hier lauter die Leute, die den ganzen Tag üben. Ich werde beurteilt, ich muss Prüfungen spielen, werde dafür benotet. Das ist unglaublich schwer, wenn es im Zusammenhang mit Kunst ist. Und ich kann nur sagen, dass die Tage in der Hochschule, wo ich bewerten und beurteilen muss, sind für mich die allerschlimmsten Tage. Weil ich immer das Gefühl habe, nicht zu genügen mit dieser einen Zahl, die ich da geben kann, dass natürlich dieser Mensch sich, wenn es nicht gerade eine 1,0 ist, wahnsinnig gekränkt und verletzt fühlt, weil er hat sein Innerstes offenbart und ich sage, das ist eine 2,0. Und ich finde, es steht mir auch nicht zu und ich weiß, was es mit mir und vielen Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen gemacht hat, genau diese Beurteilung aus dem Wettbewerb rausgeflogen, hier eine schlechte Kritik gekriegt, sollen wir alles wegstecken, aber dann wieder am nächsten Moment ganz sensibel sein, wenn wir die schöne Beethoven-Phrase spielen wollen. Ne? Das ist eigentlich unmachbar und deshalb würde ich mir wirklich wünschen, in den Musikhochschulen keine Bewertung, sondern bestanden, nicht bestanden und dann soll die Welt und das Publikum bitte entscheiden. Wir haben schon so viele Fehlentscheidungen getroffen. Also nicht nur wir, sondern auch in der Musikgeschichte. Wer schon, Fritz Kreisler wurde bei den Wiener Philharmonikern nicht genommen. War für mich eine große Inspiration. Damals dachte ich ja, dann ging es dem ja vielleicht ähnlich.
Hilft es dann, eine Haltung zu haben?
Ja, die Haltung, die du dann immer mehr entwickelst, das ist mir dann egal. Ich muss das machen, wie ich es kann. Und das von wegen Pandemie, was hat es mit mir gemacht? Ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, dann einfach aufzuhören. Dann hatte ich jetzt halt diese schönen Konzerte in meiner ersten Lebenshälfte. Ich hatte so ein wunderbares Leben. Das ist so anstrengend, auf dem Niveau zu bleiben. Und es ist so anstrengend, meinem eigenen Standard zu genügen jeden Abend. Es ist nicht einfach jetzt, das einfach sein zu lassen und mal 5 gerade sein zu lassen, nach all der Disziplin, die ich in meinem Leben hatte und die Antwort ist, ich kann nicht. Ich kann nicht. Es ist wie eine Sucht, die aber mir auch so viel gibt, dass das klingt jetzt so verzweifelt, aber eigentlich war es meine Lösung dann. Ich kann es ja nicht aufhören. Also muss ich das tun? Und dieser Drang, es zu tun, wurde noch viel mehr in der Pandemie. Aber in der Zeit, wo es vielleicht auch noch einige Misserfolge gab, eben auch dieses, auch wenn es keinem gefällt, ich mache weiter.
Versuchst du das auch deinen Studierenden zu vermitteln, dass sie wissen, warum sie das tun, dass sie eine eigene Haltung entwickeln und haben und ja, die auch beibehalten können?
Also ich glaube, für die Studierenden ist immer total erstaunlich zu sehen, dass ich gescheitert bin, mal um mal um mal. Die denken, wenn sie meinen Lebenslauf sehen, aber da schreibe ich ja nur rein, was geklappt hat. Come on. Also ich werde ja nicht reinschreiben. Das fand ich mal so
machen
süß.
Alle so.
Das fand ich mal so süß bei Guido und Krämer in Lockenhaus. Hatten die in der Programmbroschüre nur Lebensläufe mit allem, was diese großartigen Künstler nicht geschafft haben. Und die waren lang. Das waren lange Lebensläufe. Und dann hatten sie so Kritiken zitiert, also die schlimmsten Sachen, die sie über sich lesen mussten. Das fand ich so eine erfrischende Therapie irgendwie. Und dann zu sehen, das sind diese großartigen Künstler. Insofern glaube ich, meine Studierenden sind manchmal einfach erstaunt, wenn an ihnen ging es genauso. Gerade in dem Alter, wie sie waren. Es ist ein unglaublich schwieriges Alter, wenn man im Studium fertig ist, da in diesem Niemandsland. Noch glaubt niemand an einen, aber man hat noch nicht genügend Konzerte, aber zu viele, um was anderes zu machen. Und deshalb glaube ich, dass für die das unglaublich ermutigend ist, dass ich, wo es jetzt heute so sauber aussieht auf meinem Lebenslauf, auch durch alles Mögliche durchgegangen bin und es auch nie aufhört übrigens. Also das ist ja etwas, was bei uns niemals aufhört. Bei mir zumindest nicht.
Burak, wie ist das bei dir so mit Gefahren und Ängsten? Also du begibst dich ja in gefährliche Räume so auf der Straße ab und zu mal auch, aber es gibt ja auch sicher andere Ängste, auch vielleicht vor dem Scheitern. Also zum Beispiel jemand, der dringend deine Hilfe braucht, den aber nicht zu erreichen und zu sehen, dass du ihn nicht mehr kriegst oder so. Was sind da so bei dir die schwierigen Punkte?
Von Ängsten sind wir, glaube ich, alle nicht befreit. Ne? Wenn ich mir das anhöre, so was du sagst und von Ängsten schilderst und so, ich meine, ich habe selber studiert, ist halt aber natürlich nochmal ein Riesenunterschied, in was für einer Phase man sich im Leben befindet und in welchem Rahmen man Angst vor dem Scheitern hat oder vor Verlust hat. Ne? Es ist ein Unterschied, ob du die Klausur nicht schaffst oder ob du morgen auf die Straße gesetzt wirst. Beides Ängste. Ja, ich habe dann eher mit dem anderen zu tun als das. Und natürlich habe ich mich gerade so ein bisschen zurückversetzt, während du erzählt hast, an meine Schulzeit und habe so diesen Jungen vor mir gesehen, der sich so tierisch aufgeregt hat, weil er jetzt eine 2 minus bekommen hat oder eine 2 plus bekommen hat statt die 1. Und ich sitze da so mit so einer 4 plus und denke mir so, oder mit so einer 5 und denke mir so, ey, warum heulst du eigentlich rum? Du hast doch Jackpot des Grauens, Mann, du hast eine 2, was los, chill dich doch ab. Und ich selber denke so, was erzähle ich jetzt meiner Mutter, so, dass ich wieder nicht gelernt habe. Aber klar, hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung, ne? Das ist ganz klar. Aber die Ängste, mit denen ich zu tun habe und mit denen die Menschen zu tun haben, sind natürlich ganz andere Level. Also mein Job ist schon getan, wenn wir von Hochschule sprechen. Und ich sage nicht, dass du automatisch ein super Leben hast, wenn du auf einer Hochschule bist. Und es gibt auch genug angehende, also Studenten und Studentinnen, die haben auch noch genug Probleme und so, darum geht es nicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein anderes Kapitel im Leben, was meine Ängste jetzt unterscheiden würden, weil es einfach so prekäre, elementare Dinge sind, ne? Wohnung, Kleidung, Essen, diese Grundbedürfnisse. Und ich habe halt mit Menschen zu tun, so mit einem 19-Jährigen aktuell, der hat einfach kein Zuhause, so, ne? Und ich denke mir so, Alter, und ich sage das zu dem und ich bin ehrlich zu dem und ich sage so, ey, du, ich sag dir mal was, du müsstest es eigentlich ganz anders haben, ist dir das bewusst? Du müsstest es ja, viel einfacher haben, das, was du gerade durchmachst, das ist nicht fair. Und er guckt mich so an und weiß gar nicht, wovon ich spreche, weil er kennt es gar nicht anders. Denkt so, warum? Ich bin seit 5 Jahren schon draußen. Ich denke so, Alter, das kann doch nicht sein. Und das sind halt so Sachen, ich habe Angst, dass der noch mehr abrutscht. Oder dass die nächste Einrichtung die Türen zumacht oder was auch immer. Das sind halt so elementare Sachen. Und natürlich, ich persönlich nehme diese Ängste mit nach Hause und denke mir, was machst du denn jetzt mit dem? Wie kann ich den pushen? Was kann ich machen? Schaffe ich mehr, wenn ich früher aufstehe? Rufe ich das Amt an? Mache ich dies? Mache ich das? Und man löst sich natürlich auch ein Stück weit auf in Problemen anderer, was natürlich sehr gefährlich ist, was man mit den Jahren beherrschen lernt. Bei mir hört die Arbeit meistens dann schon auf, wenn ich weiß, okay, der ist in der Ausbildung, der macht jetzt sein Ding, man telefoniert einmal im Monat oder vielleicht alle paar Wochen mal und dann nimmt das Ding schon seinen Lauf, bis es dann wieder kracht und dann geht es wieder los. Ne? Versteht mich aber bitte nicht falsch, ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendwen und sage, ja, Leute in der Hochschule haben keine Probleme, nur Menschen auf der Straße haben Probleme, das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Und ich habe selber studiert und ich habe selber dicke, dicke Probleme gehabt in dieser Hochschule und deswegen weiß ich das von meinem eigenen Leib so, das endet nicht mit den Pforten einer Uni so. Aber das sind halt natürlich ganz andere Ängste nochmal, ne, wenn es um so elementare Sachen geht von den Menschen und wie gesagt, ich bin nicht befreit von Angst, ich bin nicht befreit von Kummer, von Sorgen, von dem Scheitern, ganz besonders als Sozialarbeiter, weil ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, stark zu sein für andere und wer so in die Welt rausgeht und irgendwie mit Selbstbewusstsein rumwirft, ne, der hat auf der anderen Seite halt auch eine Pflicht und ein Gesicht zu bewahren und dazu gehört es natürlich auch stark zu sein, gerade für Kids und für Jugendliche, mit denen ich arbeite und ist nicht immer so einfach, wenn ich nach Hause komme und mir denke, so, Feierabend und jetzt guck mal, wie du klarkommst und ich sage immer zum Spaß, eigentlich bräuchte jeder Sozialarbeiter auch nochmal einen Sozialarbeiter, so einfach, um über die Runden zu kommen. Aber ja, das gibt es leider nicht. Ja.
Diese Stärke, die du gerade ansprichst, die du ausstrahlen musst, wahrscheinlich auch, um irgendwie respektiert zu werden oder so, dass dem liegt ja dann auch irgendwie eine innere Haltung zugrunde, sicher auch eine Körperhaltung. Wie funktioniert das für dich? So, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ne? Wenn du in so ein Zentrum reinkommst, so wie...
Ja, also... Respekt und Haltung hängt ja schon so ein bisschen miteinander zusammen. Ne? Wenn du rumläufst wie jemand, der anderen das Gefühl gibt, sie nicht zu respektieren und es fängt bei einem Blickkontakt an, ja, ich kann so mit dir reden, ja, was war mein Telefon? Und das ist respektlos. Und genauso ob ich zum Beispiel, wenn ich mit Kleineren oder auch mit Kindern spreche, gehe ich immer runter auf die Knie, um auf Augenhöhe zu sein. Ich spreche nicht mit Menschen von oben herab, gerade wenn ich was will. Ja? Das hat was mit Haltung, mit Respekt zu tun. Ich gehe, wenn ich in ein Jugendzentrum reingehe, komme ich rein und hau einmal gegen den Schrank und sage, was geht ab, ich bin hier. Könnt ihr mal die scheiß Mucke ausmachen, ich will mit euch reden. Weißt du? So. Anders komme ich aber auch mal rein und sage, ey, das ist nicht mein Zuhause, das ist das Zuhause von den Kids. Ich ziehe hier die Schuhe aus und ich benehme mich hier, weil ein Jugendzentrum ist das Zuhause von den Kids. Ich bin nix. So, ich komme rein, ich sage, hey, darf ich rein? Aber auch das hat was mit Höflichkeit und mit Anerkennung zu tun. Dass ich sage, das ist euer Raum. Ich bin jetzt fremd und auch das hat was mit Haltung zu tun. Und weniger Muskeln oder krass sein oder tätowiert sein oder so ein Bullshit. Das hat das, also ich habe Leute kennengelernt, die sind 1,60, machen seit 25 Jahren Thai-Boxen. Also die sind respektiert, aber wegen der inneren Ruhe und wegen der Stärke, die sie ausstrahlen, nicht wegen den Fähigkeiten, die sie im Kampfsport besitzen. Deswegen respektiere ich auch Kampfsport so sehr, weil die Menschen, die das betreiben, einfach so eine innere Sicherheit ausstrahlen und Selbstbewusstsein, das Wort sagt schon so, wenn ich bewusst über mein Selbst bin, ne, muss ich auch nicht den ganzen Tag den Selbstbewussten spielen. Ja, und das hat absolut was mit Körperhaltung, mit der Art, wie man sich gibt und mit allem drumherum zu tun, auf jeden Fall.
Haltung spielt ja im Musikbereich und für dich als Lehrerin, als Spielerin natürlich auch, aber auch als Hochschullehrerin eine große, große Rolle, ne? Wo wir jetzt so ein bisschen auch im körperlichen Bereich sind. Und da redet man dann oft irgendwie von guter Haltung und von schlechter Haltung und überhaupt ist ja der Begriff des Haltens vielleicht im Umgang mit dem Körper ein bisschen doof. Wie siehst du das?
Wobei wir ja natürlich als Geiger, Geigerin den Gegenstand tatsächlich halten.
Also
da ist es wirklich den Gegenstand, mit dem wir Musik machen, also der Teil unseres Körpers sein soll und im Idealfall wird, den halten wir. Und dazu gibt es die richtige Haltung.
Gibt es die?
Ja, die ist ganz verschieden, je nachdem, wie die Geste ist in der Musik. Ja? Aber ich sage auch zu den Studierenden immer, eigentlich ist mir auch egal, wie das aussieht. Es gibt nicht die perfekte Haltung. Jede Hand ist anders, jeder Arm ist anders, jedes Längenverhältnis am Körper ist bei jedem Menschen anders. Ich kann nicht sagen, das muss so aussehen und der Winkel muss so sein. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass man das reproduzieren kann, wenn man auf der Bühne dann ist. Ich glaube, ein Körpergefühl lässt sich viel eher reproduzieren als so eine technische Anweisung. Ja? Aber eigentlich ist es egal, wie das aussieht, wenn es gut klingt. Es gibt auch Geiger, siehe Kavakos zum Beispiel, der wirklich seltsam aussieht, wenn er spielt. Jeder Geigenlehrer im der Grundschulalter Kinder unterrichtet, würde sagen, das geht gar nicht, aber es funktioniert fantastisch. Er hat da etwas gefunden, was super funktioniert. Deshalb sage ich immer, das Aussehen ist wurscht, aber wenn ich die Augen zumache, hört sich's nicht gut an und dann müssen wir dran arbeiten. Und zwar wirklich durch Ausprobieren und durch den Körper spüren. Ich glaube, das ist viel effizienter als dieses abstrakte, setz mal den Finger so auf und das funktioniert nicht. Das ist dieses Körpergefühl, was durch eine Bewegung kommt, diese Gewichte zu verstehen, wie schwer ist eigentlich der Frosch beim Bogen, wie fühlt sich das an, wenn ich den Bogen auf die Seite lege und so weiter. Das sind jetzt die Details.
Ja, aber widerspricht dem, was ich gerade gedacht habe, gar nicht, weil was gibt das Ganze? Mehr Bewusstsein über den Körper,
richtig,
und den Geist, oder?
Richtig.
Und in meinem Job ist es das Gleiche. Also ich rede oft mit Kids darüber und sage, hey, spürst du eigentlich deinen Körper? Also auch Pädagogik oder Psychologie, die den Körper auslässt, ist meiner Meinung nach aufholbedürftig, weil wir sind Menschen, wir funktionieren mit Geist und Körper und ich rede da ganz oft mit Kids drüber und sage, hey, spürst du überhaupt, beste Beispiel, telefonieren. Du willst jetzt einen Praktikumsplatz, okay? Heißt Kevin, bist 17 Jahre alt, willst beim Lidl Praktikum machen. Ruf da an. Ja, hallo, haben Sie einen Praktikumsplatz? Ist er was? Was soll ich sagen? Der Typ, hallo, ist da jemand? Ist er, leg auf. So, ich sag, guck, ich rufe da jetzt an und ich zeig dir jetzt, wie das geht. Steh auf, klopf mir auf die Brust, schipp mir Wasser ins Gesicht, sag, so, ich mach das jetzt. Puh, atme, 3 Atemübungen, ne, mach mich locker, beweg die Schultern, mach ein bisschen Schattenboxen, gib mir das Telefon, ich rufe da jetzt an. Piep, piep, piep. Ja, guten Tag, mein Name so und so, ich wollte fragen, blablabla, baller den voll zu am Telefon. Der so, ja, kommen Sie morgen vorbei. Ja, danke, ciao, Bob. Und habe natürlich gesagt, dass ich Kevin heiße und dass der morgen dahin geht. Ja? Real Talk, das habe ich wirklich schon gemacht. Und, und die Leute stehen dann da und, so, und gucken mich so an. Ich sage, ja, und das üben wir jetzt. Und ich übe das so lange mit den Kids, bis sie mich hassen. Ja? Aber nur so funktioniert es. Und das hat natürlich auch was mit, wenn das Telefon zum Körper gehört, ja, so, und man jetzt halt irgendwie, ne, versucht, da was rumzuhantieren und, ne, je bewusster man darüber ist, desto besser funktioniert es, also da erkenne ich mich in der Arbeit direkt wieder.
Ja, aber auch wirklich ganz körperlich, ich habe immer so das Gefühl, in meiner Ausbildung hörte irgendwie das Geige spielen hier auf, ne, aber dass der ganze Körper doch da involviert ist, wenn man es forzato macht oder wenn man fortissimo spielt oder wenn man Piano spielt, dann kann ich gar nicht sagen, ohne dass ich die Bewegung dazu mache. Ja? Und es gibt eben auch viele Verletzungen. Das merke ich, dass eben der Stress, auch wenn es Luxusstress ist, ist uns schon auch klar, aber doch ein gefühlter Stress auch körperliche Beeinträchtigung mit sich zieht.
Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, Luxusstress.
Ja, ja.
Das ist brutal.
Wurde heute kreiert.
Das ist echt
neu. Also so habe ich das übersetzt, was du vorhin formuliert
nächstes Mal,
hast.
Wenn
bei uns geht es um Essen und Trinken und bei dir geht es um den Stress, wie in Sforzato gespielt wird. Das verstehe ich absolut.
Das habe ich noch nie gehört, das ist ja geil. Also darf ich das adoptieren?
Gerne,
ja, Luxusstress.
Gerne.
Wenn mich hinzugehört, Burak, was ist mit dir los? Luxusstress.
Ja, genau.
So, ey, lass mich in Ruhe, ich habe Luxusstress. Also okay,
finde ich gut. Das ist unser Leben, ja.
Geil, ja, okay.
Aber wird über die innere Haltung genug gesprochen?
Als Herangehensweise. Als Herangehensweise. Ja, ich glaube, dass da die jungen Leute ziemlich verunsichert sind. Sehe ich immer wieder, weil bei einem Probespiel etwas Bestimmtes verlangt wird und da wird verlangt, dass der Mozart so gespielt wird. Jetzt wollen die den aber vielleicht nicht so spielen. Was sollen sie denn jetzt machen? Sie wollen ja den Job haben, genau wie der Kevin beim Lidl. Und sollen sie sich jetzt verbiegen? Das habe ich wirklich schon oft gehört. Soll ich den dann nicht einfach so spielen, wie die den haben wollen? Und das dreht sich mir alles um, natürlich. Ich kenne aber auch Lehrer, die das unterstützen würden und sagen, das macht diese Pauschallösung, die kommt da an. Ich glaube nur, dass kein Mensch überzeugt sein wird, wenn du nicht überzeugt bist. Das ist ganz simpel. Und das fällt mir eben auch so schwer. Ich kann nichts sagen oder spielen, was ich nicht empfinde. Es geht einfach nicht. Manchmal wäre es wirklich leichter, ich könnte es ein bisschen besser, aber kann ich nicht. Und deshalb kann ich es meinen Studierenden auch nicht empfehlen. Und mich freut es in dem Fall von einer zum Beispiel, die wirklich so blöde Kommentare nach dem Probespiel gehört hat, wie, sie könnten ja zwei Versionen von Mozart machen. Sie machen eine Version fürs Probespiel, so wie wir das wollen, und daheim können sie ja dann privat. Da bin ich fassungslos. Ja? Aber die hat jetzt eine wunderbare Stelle bekommen in einem Orchester, die ihre Version gemocht haben. Dachte ich mir, also das ist doch bestätigt. Man muss nur den richtigen Platz finden. Aber ich glaube, da ist die Verunsicherung enorm, weil auf jede Stelle 200 Bewerbungen sind. Ich denke mir heute so oft, da wäre ich niemals durch die erste Runde gekommen. Wenn es nach den ersten 20 Sekunden beurteilt wird und wenn ein bisschen was schief läuft, ist schon alles aus. Und es ist ein völlig unmenschlicher Betrieb, der nichts mit der Musik zu tun hat. Und dafür bilde ich leider aber eben auch aus, weil das sind die regulären Jobs, die da sind. Sonst müssen die Studierenden halt in die Freiberuflichkeit gehen, was viele auch tun. Aber in den letzten 2 Jahren haben sich auch viele Gedanken gemacht, ob das dann der richtige Weg ist. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich bin so viel mehr als Geigenlehrerin geworden in dieser Zeit speziell. Ja, und Psychologin und Unterstützerin und einfach zu zeigen, dass es bei mir geklappt hat, einfach ich selbst zu sein und es trotzdem zu schaffen. Aber die Zeiten sind auch anders. Ich würde nicht jetzt gerne 20 Jahre alt sein. Wirklich, da beneide ich die jungen Leute nicht.
Gibt es Fragen, Kommentare aus dem Publikum?
Ich würde so gerne nochmal auf die Haltung zurückkommen, was am Anfang mich sehr beeindruckt hat. Dass das Anliegen von beiden, von Hochkultur, Caroline Liebmann, und von Ihnen, der Sie weder ein Straßenfeger noch ein Straßenstrich sind, wo man doch auch natürlich erfährt, dass man sehr viel mehr noch Vermittlungsarbeit machen muss über Berufe, systemrelevante Berufe, um dieses Wort nochmal zu strapazieren, dass man für Bildungsgerechtigkeit kämpfen muss, Beispiel El Sistema, und ob ihr, sag ich mal, die Idee teilt, dass da auch eine, um auch das Wort zu strapazieren, Zeitenwende vielleicht da ist. Und ob wir nicht gemeinsam aus diesen verschiedenen Berufen heraus mit den Veranstaltern neu nachdenken über das, was wir tun, bei Festivals zum Beispiel.
Bin ich bei Ihnen, ja. Also wenn ich mich hier im Publikum umgucke, da sehe ich noch Platz für Diversität auf jeden Fall. Ne? Was jetzt auch gar kein Angriff sein soll oder so. Aber ich glaube, ich bin der Einzige mit Seiten auf Null hier. Und wenn ich an meine, also Seiten auf Null sind die Haare, die man sich abrasiert. So sehen die meisten Kids aus, Seiten auf Null. Ne? Und ich sage das so provokant, weil ich es vermisse. Also ich hätte nichts dagegen, jetzt hier noch ein paar Menschen aus anderen Gesellschaftsschichten vielleicht auch zu sehen, die sich in dem, was ich sage, wiedererkennen, aber gleichzeitig auch merken, wie nah wir eigentlich beieinander sind. Und Hip-Hop ist auch Hochkultur. Also ich weiß nicht, womit Menschen sich befassen, aber wenn sie sich mal die Charts angucken, die Kinder fragen, die lauschen, welche Musik auf der Straße läuft draußen in der großen, weiten Welt, wenn sie feststellen, das ist keine klassische Musik, das ist Hip-Hop. Aber Hip-Hop besteht auch aus klassischer Musik, so wie Hip-Hop Jazz-Einflüsse hat, Pop-Einflüsse hat, Reggae-Einflüsse hat, all diese Einflüsse zu Nutzen gemacht hat und die Menschen eben gar keine Berührungsängste haben. Und ich sage eine Sache zu 100%, macht einen Scheißunterschied, ob das Kind aus gutem Elternhaus hochkultiviert oder aus der Gosse kommt. In dem Moment, wo wir die Menschen respektieren und auf Augenhöhe betrachten und behandeln, spielt das alles gar keine Rolle mehr. Und ich fände es super, wenn wir das in Zukunft umstrukturieren können und sagen würden, ihr seid alle dazu eingeladen. Den ersten Schritt könnte man zum Beispiel machen, indem man am Hauptbahnhof mal ein Plakat aufstellt und sagt, hey, so und so kommt ihr dahin, fühlt euch eingeladen. Das hat was mit Kommunikation zu tun. Und das meine ich jetzt gar nicht auf das Spektakel hier, sondern grundsätzlich. Ne? Die meisten wissen es ja auch einfach gar nicht. Ja, wie auch? Es wird nicht kommuniziert. Es wird so im Geheimen untereinander gemacht, während die anderen es auch tun. Aber wenn man das entblößen würde, und dafür gibt es ja so Medien wie Podcasts, ne? Das sprengt dann, das bildet dann diese Brücke. Wenn man dann hören würde, ey, die reden über etwas, damit kenne ich mich aus. Und eine Sache kann ich Ihnen sagen. Also alle Kids, von denen ich weiß, die, ey, da sind musizierende Talente drunter, die nennen es dann halt Rappen und Beatbox und Beats machen, aber die sitzen 48 Stunden an Instrumenten und machen es halt im Ghetto. Aber was glauben Sie, wie das aussehen würde, wenn da jemand reinkommen würde und sagen würde, ey, ich bin ein Klavierprofi. Darf ich mich dazu setzen? Ich zeig dir mal, wie das geht und du zeigst mir mal, wie das geht. Und so könnte man mal vorankommen gesellschaftlich, als ständig sich zu treffen und über die anderen zu sprechen. Und die anderen treffen sich und sprechen über uns. Und im Endeffekt passiert nichts anderes als so ein Buschfunk, ja, von A nach B. Meiner Meinung nach.
Ich bin auch bei Ihnen und wir haben uns ja von Anfang an super verstanden. Sofort kamen wir auf die Quintessenz, dass es immer um Menschen geht. Ich treffe dich und sofort passiert etwas. Und wenn wir nicht hier sitzen würden, würden wir uns nie sehen und wüssten nie, was der andere macht. Und einen weiteren Gedankengang, den ich in der Pandemie hatte, weil ich glaube, es kommt eben auf einzelne Menschen an, die das dann transportieren. Und wenn ich mal ein bisschen weniger zu tun habe, das kann ja auch mal passieren, dann würde ich gerne wirklich was Soziales machen mit dem, was ich gelernt habe und was ich empfinde und was ich, woran ich glaube. Und wirklich das aktiv gestalten wollen. Das habe ich mir wirklich überlegt, wenn ich mal nicht mehr so auf den Bühnen rumreise und das ist halt im Moment sehr viel. Ich habe auch noch zwei Kinder selber, das geht jetzt alles im Moment nicht, aber wenn das mal ein bisschen ruhiger wird, will ich selber da genau da ansetzen, weil mir das einfach sehr wichtig ist.
Das hat auch einen Applaus verdient an der Stelle. Da gibst du Bescheid, ja? Ich kann dir da bestimmt den einen oder anderen, die ein oder andere Tür öffnen und du kannst mich mit reinnehmen.
Super, sehr gut. Kollaboration.
Du hast gerade schon gesagt, dass es immer um Menschen geht. Jetzt bewegen wir uns so in Richtung Fazit. Wir dachten, wir fragen euch einfach beide nochmal so in einem Satz vielleicht, warum macht ihr das, was ihr macht?
Weil ich davon überzeugt bin.
Kann ich mich nur anschließen, ja. Absolute Liebe zur Sache, ja.
Vielen Dank euch beiden.
Danke euch.
Freude.
Und danke dir. War super, dich kennenzulernen.
Gleichfalls. Danke dafür.
Und große Hochachtung vor deiner Arbeit.
Dankeschön. Kann ich nur zurückgehen. Dankeschön. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade.
Das war Des Pudels Kern, diesmal live aus Würzburg, mit Burak Caniperk und Caroline Wiedmann. Wir sind Elisa Erkelenz
und David Maria Gramse. Und die Partner von Des Pudels Kern sind die Kölner Philharmonie, das Konzerthaus Dortmund, der Heidelberger Frühling, das Mozartfest Würzburg, die Ludwigsburger Schlossfestspiele, das Anneliese Braust Musikforum Ruhr und der WDR 3. Wir danken außerdem sehr herzlich der Klausen-Simon-Stiftung, der Rudolf-Augstein-Stiftung, der GVL und krick.com.
Mehr zu Des Pudels Kern, zur Musik und alle 10 Folgen findet ihr auf despudelskern.de.